neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Medien zwischen Sensation und Verantwortung. Das war der Titel eines Podiumsgesprächs im Januar 2025 am Neuen Theater in Halle. Inwiefern tragen Medien Verantwortung bei der Berichterstattung über rechten Terror und Rechtsextremismus? Wie können Medien sicherstellen, dass ihre Berichterstattung nicht unbeabsichtigt rechtsextreme Ideologien verstärkt oder normalisiert? Inwieweit sind Medien in ihrer Berichterstattung verpflichtet, die Opfer von rechtsextremer Gewalt und Terror zu schützen und ihre Privatsphäre zu wahren? Fragen, die sich im Januar 2025 ein Podium in Halle stellte. Radio Korax hat die Diskussion zwischen Christina Feist, Caroline Schwarz, Rachel Spicker und Mohammed Amjahid unter der Moderation von Lena Lehmann von Miteinander e.V. dokumentiert. Die Podiumsdiskussion wurde gemeinsam organisiert von Miteinander e.V. und Halle gegen Rechts Bündnis für Zivilcourage. Im Folgenden hört ihr den zweiten Teil der Podiumsdiskussion. Falls ihr den ersten Teil hier bei O-Ton Playback vergangene Woche verpasst habt, könnt ihr ihn auch nachhören unter freie-radios.net.
Ich würde jetzt diese Kunstpause nutzen, das jetzt erstmal hier ins Podium zu öffnen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich Fragen zu überlegen, Fragen zu stellen. Wäre gut, wenn Sie die kurz und knapp fassen. Und wir würden erstmal drei Fragen sammeln und die dann hier beantworten lassen. Und wenn Sie eine konkrete Frage an eine bestimmte Person haben, dann machen Sie das auch kenntlich.
Erstmal vielen, vielen Dank für alle Menschen, die heute auf dem Podium sind. Ich weiß das auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ich weiß auch, wie viel Kraft das manchmal kosten kann. Mich würde noch mal interessieren, wir haben jetzt auch sehr viel sozusagen darüber geredet, dass Betroffene als Opfer abgebildet werden. Aber wie nehmt ihr das wahr? Wie hat sich das auch vielleicht verändert? Oder gibt es Fortschritte darin, dass Betroffene auch als ExpertInnen also sozusagen wahrgenommen werden und auch abgebildet werden?
Es gab einen kleinen Turning Point mit der Sichtbarkeit der Selbstorganisation der Betroffenen in Hanau. Wenn ich mit Kolleginnen spreche, dann merke ich, dass das, was mit einigen Kolleginnen schon auch gemacht hat, dass in Hanau über die Initiativen dort, über die Einzelpersonen teilweise, aber auch über die Aufklärung, die dort geleistet worden ist, aus der Perspektive von Betroffenen, auch einiges in den Redaktionen angekommen ist. Zum Beispiel, dass es eine Rekonstruktion gab in Kooperation mit Forensic Architecture und daraus auch eine Ausstellung. Genau, also es gab viel Polizeiversagen. Ich versuche es ganz kurz zu machen im Kontext des Attentats in Hanau. Viele Sachen haben nicht funktioniert. Dann gab es eine Tür, die verschlossen war, die vielleicht die Rettung gewesen wäre für viele, die in der Arena-Bar saßen. Und das wurde eher vertuscht von staatlicher Seite als aufgeklärt. Und dann haben die Betroffenen sich entschlossen, sich selbst zu organisieren, Geld zu organisieren, Spenden zu organisieren und in Kooperation mit einer Rechercheagentur Forensic Architecture das aufzuarbeiten. Und das haben sehr viele Kolleginnen auch gesehen. Und die waren in dieser Ausstellung, daraus ist eine Ausstellung dann geworden, die dann auch bis heute noch tourt. Ich weiß gerade nicht, ob sie irgendwo ist. In Istanbul ist die. Da kann man gerne dahin fahren, sich das anschauen. Und das hat mit Kolleginnen was gemacht, glaube ich. Weil da haben auch sehr viele Kolleginnen mir gesagt, das ist eigentlich peinlich, dass das von den Betroffenen gemacht worden ist. Gleichzeitig aus journalistischer Sicht finde ich, dass in progressiven Kreisen Betroffenen zu viel zugemutet wird manchmal. Das wird auch teilweise romantisiert und es gibt ein Betroffenenwissen, das total wichtig ist, aber ich merke vor allen Dingen, wenn ich mit Menschen rede, die traumatisiert sind zum Beispiel, mit Menschen rede, die mir sagen, ich will halt nicht mehr darüber reden, aber ich muss es machen. Und es wird auch an mich herangetragen, auch von den Leuten, die ich als Friends bezeichne. Da komme ich ins Grübeln und denke, ob, ich sage jetzt mal, ein Wir in progressiven Kreisen das so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, dass Menschen irgendwo hingeschubst werden, wo sie nicht sein können oder wollen. Und das beschäftigt mich als Journalist schon sehr oft. Es ist wichtig, dass diese Aufklärung stattfindet, und ich glaube, im Kontext von Hanau wäre sie so nicht für uns alle quasi sichtbar gewesen. Aber zu welchem Preis? Und der Preis ist, glaube ich, in Hanau sehr hoch.
Das deckt sich schon auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, auch meinen Beobachtungen, wo ich den Eindruck habe, also das ist einfach wirklich eine Erwartungshaltung auch. Ich muss dazu sagen, also ich habe von Anfang an öffentlich gesprochen.
Du hast es auch in deinem Kommentar vorher, du hast es als Bildungsarbeit auch benannt.
Genau, also ich habe von Anfang an öffentlich gesprochen, weil ich halt so bin, wenn man so möchte. Vor allem mit mehr Abstand zum Attentat, gerade in Richtung Prozess gegen den Täter, habe ich dann schon auch gemerkt, und vor allem auch ab meiner Zeuginnenaussage eigentlich, habe ich gemerkt, dass nicht nur mir das Sprechen gut tut für meine eigene Traumaverarbeitung quasi, sondern dass ich für mich persönlich mich auch in einer Verantwortung sehe, zu sprechen als Überlebende, weil ich es konnte. Und das ist genau das. Viele können es nicht oder können es noch nicht oder nicht mehr. Und das wird sehr oft überhaupt nicht respektiert. Und man, wie soll ich sagen, ich glaube, der Blick von, sei das jetzt JournalistInnen oder anderen Menschen, ist dann sehr oft diese Erwartungshaltung, ja, du musst das teilen, du musst das erzählen. Und ich glaube, da mischt sich auch recht oft Schaulustigkeit dazu. Das merke ich ganz deutlich, wenn es um die übliche Frage geht, wie haben Sie den Tag des Attentats erlebt? Das ist, also ich nenne das gerne Traumavoyeurismus, ganz deutlich. Das sind auch teilweise einfach wildfremde Menschen, irgendjemand quasi, die dann einfach kommen und jetzt sofort von mir wissen möchten, wie das denn war. Da gibt es auch sehr oft dann Leute, wo ich den Eindruck habe, ich bin quasi so die Traumaprojektionsfläche, und die haben selbst, ich weiß es nicht, eine Scheidung durchgemacht zum Beispiel, das ist mir auch schon passiert. Der hat sich halt scheiden lassen, das war für ihn eine schwierige Erfahrung, verstehe ich schon, aber deswegen identifiziert er sich mit meinem Trauma. Mhm. Also da passieren ganz seltsame Vermischungen und Dynamiken, wo ich dann plötzlich die Trauma-Expertin bin quasi und gleichzeitig instrumentalisiert werde, und es verschwimmen die Grenzen. Und es fehlt gleichzeitig aber trotzdem oft eben dieses Verständnis dafür, dass es trotzdem Bildungsarbeit ist. Dass es Arbeit ist und dass niemand gerechtfertigterweise von uns erwarten kann, dass wir diese Arbeit machen. Und zwar jederzeit auf Abruf, auf Knopfdruck, nur weil wir etwas überlebt haben oder Hinterbliebene sind.
Ich glaube, das hat auch viel mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun, was wir von Opfern haben, also auch wie Opfern zu sein haben. Also auch in den Reaktionen. Wütend wird auch gern immer sehr doll attribuiert, auch in der Berichterstattung dann oder eben auch stereotypisierende Berichterstattung. Ich glaube aber auch, das hat so ein bisschen mit der Perspektive zu tun, dass wir denken, also dass wir einerseits dabei sind, sozusagen Perspektiven von Überlebenden und Angehörigen als ExpertInnen Wissen wahrzunehmen. Das hat natürlich auch viel mit dem NSU-Prozess zu tun und der starken Nebenklage dort. Da sind ja auch Begriffe wie migrantisch situiertes Wissen entstanden, die vielleicht so Eingang in die Öffentlichkeit gefunden haben seitdem. Und auch die Nebenklage in Halle hätte nicht so stark sein können, wenn es diese Erfahrung auch nicht gegeben hätte. Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir das manchmal gar nicht reflektieren zusammen, weil wir mittlerweile davon ausgehen, und das bekommen wir auch häufig mit, wenn wir als Initiativen zum Beispiel angesprochen werden, diese Idee von, dass Opfer, Überlebende, Angehörige immer sprechen müssen und dass das das ultimative Ziel ist. Endlich erheben sie ihre Stimmen und endlich können wir ihnen zuhören. Was natürlich auch in vielen Fällen zutrifft und gut ist, aber es ist nicht für alle das ultimative Ziel. Und es ist auch nicht für alle wichtig und es ist auch nicht für alle möglich. Und auch da würde ich sagen, gibt es ja so eine Fokussierung darauf, dass das ein einzig wahrer Weg von Zuhören ist oder auch ein Format des Erinnerns und Gedenkens. Und dabei übersehen viele Menschen, glaube ich, dass es ganz viele andere Formen gibt. Und dass eben auch für eine Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen öffentlich sprechen nicht immer der richtige Weg ist. Und auch das müssen wir respektieren und auch anerkennen, dass das so ist. Und auch nicht denken, wir wissen es besser.
Die erste Attentatsberichterstattung, die ich so erinnere, drehte sich um ein Thüringer Gymnasium und war extrem mit einem Namen verbunden. Hat sich für mich davon nicht entfernt. Also für mich ist diese Verbindung mit einem Namen, der dahinter steht, und den ersten Erzählungen davon sehr stark. Meine Frage, wie lange ist es aus Ihrer Erfahrung sinnvoll, möglich, wertvoll, weiter an dem Ereignis rum journalistisch zu arbeiten oder in der Bildungsarbeit zu arbeiten, um wann zu welchem abschließenden Urteil, Ergebnis zu kommen? Wie, Sie hatten es vorhin angesprochen, inwiefern haben auch die Gerichtsprozessfolgen, die Folgen, die das auf Betroffene hat, eigentlich einen Beitrag zu dem, was wir am Ende darüber feststellen? Also was ist der journalistische Endpunkt, an den wir versuchen zu kommen, oder gibt es den überhaupt?
Ich glaube, es ist total schwierig, eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage zu geben. Ich würde immer sagen, es kommt auf den Fall drauf an, auf das Ereignis, ob es überhaupt diesen Endpunkt geben kann oder nicht. Ich bin ein großer skeptischer Leser, wenn es um diese Jahrestage geht. Also dieses 4., 5. Jahrestag, 10. Jahrestag und so. Und eigentlich kann man diese Texte schon jetzt für die nächsten 20 Jahre schreiben. Nur ein kleines Beispiel, und das ist auch, ich denke tatsächlich sehr viel darüber nach, im Alltag über diese Jahrestage hinaus, im Arbeitsalltag, wie eben diese strukturelle Gewalt aufgegriffen werden kann. Und wir haben gerade darüber gesprochen, nach dem Attentat in Halle hatte ich dann die Idee, darüber zu schreiben, wie migrantische Kleinunternehmen in Deutschland systematisch von Neonazis getargetet werden. So, und da konnte ich mit der Taz das machen, und irgendwie hatte ich für mich dann als Autor, als Journalist, so das Gefühl, das ist jetzt, das geht jetzt darüber hinaus, das nochmal zu erzählen, sondern das hat jetzt nochmal eine andere journalistische Komponente, aber ich kann auch berichten, dass es ultra schwierig ist, dass ich bin freischaffend, das auch zu platzieren, auch wenn man, glaube ich, festangestellt ist, weil über dann diese Jahrestage hinaus, wenn man jetzt im Sommer zum Beispiel kommt und sagt, das ist ein Thema, dann viele Redaktionen sagen, aber warum ist das ein Thema? Es ist ja auch nicht schön, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es schon auch immer ein kleiner Kampf, quasi dann andere weiterführende Fragen herauszuarbeiten, ohne unbedingt immer die Antworten darauf zu finden. Aber quasi im Journalismus sagt man den Aufhänger, zu sagen, ja, das ist da und da und da passiert. Aber lass uns mal über das systematische Polizeiversagen sprechen im Land Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Die Polizeichefin, glaube ich, hier wusste nicht, was Yom Kippur ist. Also finde ich ganz spannend, würde ich ein paar Bücher darüber schreiben in dem Fall. Aber es ist so, das gemeinsam in Redaktion zu erarbeiten, es ist wirklich auch schwierig. Das kann ich auf jeden Fall berichten.
Ich finde die Frage total spannend, aber ich glaube, also erstmal würde ich mich hier gern anschließen. Dann hatten wir vorhin Christina, die gesagt hat, so das Thema Langzeitfolgen und was macht das mit den Menschen, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man abbilden kann. Ich glaube, man kann es in gewisser Weise auch nicht steuern. Es gab vor ein paar Monaten in der Türkei einen Anschlag, wo es auch eine Bezugnahme auf Halle gab. Insofern muss man auch darüber reden. Aber mir ist es wichtig, dass dieser Kontext da nicht verloren geht. Und das muss man sagen, ist halt irgendwie die große Herausforderung, wenn es irgendwie neue JournalistInnen gibt, die sich mit dem Thema vorher nicht beschäftigt haben, dann plötzlich irgendwie auf das Thema draufsetzen und nicht die Arbeit machen, das entsprechend einzuordnen. Das sehe ich als ein großes Problem an, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es eben eine Anschlagsserie ist am Ende, die untereinander auf Bezug auf sich nimmt, und zusätzlich ist aber auch einfach den Faktor gibt, dass die Täter selbst Medien auch für sich nutzen. Das sieht man bei Oslo und Utøya, das sieht man eben auch bei anderen Anschlägen, dass dieser Faktor nicht verloren geht über die Jahre, die es eben nun mal die Berichterstattung dazu gibt.
Ich finde es eine spannende Frage, ob es so einen Endpunkt gibt. Meine erste Assoziation damit war tatsächlich, ich wurde während des Prozesses gegen den Täter auch immer wieder gefragt, also vor allem am Ende des Prozesses gegen den Täter von Halle eigentlich, ob das jetzt quasi der Endpunkt für mich ist, ob man jetzt einen Schlussstrich ziehen kann. Und ich habe damals auch schon gesagt, das hört ja nicht auf, ne? Für Überlebende und Hinterbliebene ist so ein Trauma nicht einfach vorbei, nur weil ein Prozess zu Ende ist. Insofern kann und will ich auch keinen Schlussstrich ziehen. Und ich würde fast eine ähnliche Antwort geben auf diese Frage. Ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Endpunkt geben kann, vor allem, weil es, glaube ich, keinen geben sollte. Ich würde mich aber definitiv an das anschließen, was du, Mohammed, gerade gesagt hast. Was ich schon deutlich auch merke, ist, gerade auch jetzt, einige Jahre nach dem Attentat von Halle, kommen natürlich weniger Anfragen von JournalistInnen und MedienmacherInnen. Aber oft genug passiert es, dass ich den Eindruck habe, ja gut, da will sich jetzt halt quasi die nächste Person Lorbeeren verdienen, weil sie hier jetzt mit einer Überlebenden des Halle-Attentats gesprochen haben. Und in Wahrheit sind die Fragen und quasi das Endprodukt des Projektes, diese Menschen im Kopf haben und vor sich sehen, immer das Gleiche. Und um ehrlich zu sein, frage ich mich dann oft, was ist der Mehrwert an deinem Projekt? Du erzählst hier nichts Neues. Es gibt keine neue Erzählung, die du hier bietest, du deckst hier keinen großen Skandal auf, du käust in Wahrheit genau das wieder, was eh schon bekannt ist und wirklich jeder Mensch einfach googeln kann. Und umso trauriger und enttäuschender finde ich es eigentlich, dass viele andere Sachen einfach nicht nur verloren gehen, sondern nicht aufgegriffen werden. Also von Kontinuitäten, die du angesprochen hast, die man absolut thematisieren kann und auch sollte, die ja definitiv, also wo es um Kontinuitäten und auch Parallelen und Unterschiede natürlich zwischen Attentaten, rechtsterroristisch motivierten Attentaten in Deutschland gibt, die Kontinuitäten, die historisch zurückführen, das wird meistens überhaupt nicht aufgegriffen. Dazu gibt es sehr viel weniger mediale Aufarbeitung. Das Thema des Systemversagens, ob das jetzt im Fall von Halle eine Frage nach den Zuständen an der JVA Burg sind und den Justizbeamtinnen, die zum Beispiel beim Prozess ausgesagt haben, das sind Themen, die wir, und damit meine ich die Nebenklage quasi als Kollektiv, doch deutlich hervorgearbeitet haben in diesem Prozess gegen den Täter. Medial wurden die sehr wenig aufgegriffen und vor allem nicht nachhaltig. Das stand dann quasi in so einem leeren Raum als Feststellung, aber da ging es nicht weiter. Und ich glaube, da könnte man eigentlich noch weiter recherchieren, weiterschreiben und auch irgendeine Form von Aufarbeitung machen oder, wenn man möchte, vielleicht auch Aufdeckerarbeit. Und das reicht bis hin zu heute. Wir hatten erst jetzt im November in Berlin einen Fachtag quasi von Betroffenen und Überlebenden für Betroffene und Überlebende, wenn man so möchte, wo es wirklich auch einfach um Opferschutz und Opferhilfe ging. Und auch da sind so Themen, die sich durchziehen durch quasi die Jahrzehnte und die lange Geschichte an rechtsterroristischer Gewalt und rechtsterroristischen Attentaten, sind Fehler im System, was die Betreuung von und Unterstützung von Betroffenen und Überlebenden im Nachgang eines Attentats betrifft. Da geht es um Zugang zu finanziellen Hilfeleistungen, um Zugang zu Therapie und anderer medizinischer Versorgung. Und das sind Themen, die bei Weitem kein Geheimnis sind, über die Betroffene und Überlebende seit Jahrzehnten offen sprechen, auch mit MedienvertreterInnen, aber sie werden nicht aufgegriffen. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass der Aufhänger fehlt, wie du das auch gesagt hast, und dass es vielleicht auch sich weniger gut vermarkten lässt, wenn man so möchte. Es ist weniger reißerisch und weniger aufregend als Thema. Und um da jetzt auch nochmal einzuhaken, ich habe das auch gerade gemerkt, es gab eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag am vergangenen 9. Oktober in Berlin, bei der ich auch war und auch eine Rede gehalten habe und dann im Nachgang von einer Journalistin angeschrieben wurde, die gemeint hat, hey, ich war bei dieser Veranstaltung, ich habe deine Rede gehört, ich fand die total gut, ich finde, die sollte auch gedruckt werden. Ich versuche das jetzt mal, die war selber freischaffend, ich versuche das jetzt mal über die Redaktion. Und ich dachte mir schon, naja gut, im Nachgang der Veranstaltung Wahrscheinlichkeit eher gering und so war es dann de facto auch. Also es hat dann quasi der Aufhänger gefehlt, wenn man so möchte, und dann geht das halt unter und dann begrenzt sich die Berichterstattung auf den Jahrestag und das Gedenken. Und da werden immer die gleichen Geschichten erzählt, wie du auch gesagt hast, kann man jetzt schon für nächstes Jahr schreiben. Es kommen auch meistens die gleichen Leute zu Wort. Es gibt da auch überhaupt keine Reflexionsprozesse, wie viel man jetzt PolitikerInnen zu Wort kommen lässt, beziehungsweise ob man das Wort nicht vielleicht doch einfach den Betroffenen gibt, wie viel Aufmerksamkeit man vielleicht auch dem nicht betroffenen zentrierten Gedenken von offizieller Seite her gibt. Da entstehen, da passiert irgendwie überhaupt nichts. Und insofern, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann. Vielleicht ist das quasi der künstliche Endpunkt der journalistischen Berichterstattung, aber ich finde ihn falsch und ich finde ihn auch nicht gut. Ich finde nicht, dass das so sein sollte.
Ich kann das vielleicht noch mit einem Beispiel ergänzen von diesem Jahr. Also wenn wir Veranstaltungen planen oder auch wenn es um das Gedenken geht, dann machen wir ja auch selbst sozusagen aufsuchende Arbeit mit JournalistInnen oder proaktive Arbeit. Das heißt, wir arbeiten oft mit JournalistInnen zusammen, mit denen wir schon lange arbeiten und fragen die halt an. Aber eben auch immer wieder versuchen wir natürlich auch, die Themen in unterschiedlichen Medien zu platzieren. Und ich hätte nicht gedacht, und das war vielleicht auch naiv von mir, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Gespräch mit einer Journalistin führen muss bei dem diesjährigen Gedenken zum 5. Jahrestag, weil ich eben das Medienhaus und sie persönlich angeschrieben hatte und eingeladen habe zu einer selbstorganisierten Gedenkveranstaltung, also die nichts mit dem offiziellen Gedenken der Stadt Halle zu tun hatte, sondern auch klar war, es geht eben um eigene Perspektiven, die im Vordergrund stehen sollen, und habe den Rahmen auch erklärt und genau, weil viel von unserer Arbeit mit Medien ist eben auch Beziehungsarbeit und Beziehungsgestaltung. Und sie hat dann gesagt, naja, eure Veranstaltung findet schon zeitlich nach dem 9. Oktober statt. Das ist ein Problem, das zu platzieren. Und das Zweite, was mich wirklich geschockt hat, aber eigentlich auch nicht überraschend ist, war, dass sie meinte, naja, aber das Gedenken an den 9. Oktober wird ja dieses Jahr vom Gedenken an den 7. Oktober überlagert. Es wird ja keine Aufmerksamkeit dieses Jahr für den 9. Oktober geben, aufgrund des Gedenkens an den 7. Oktober. Und da war ich so baff, dass ich erstmal schlucken musste, bevor ich reagieren konnte, weil wer nicht verstanden hat, wie diese beiden Daten zusammenhängen, der hat Antisemitismus nicht verstanden. Und dass wir nach 5 Jahren, nach diesem Anschlag und nach so vielen Anschlägen, die es schon vorher gab und mit diesen Kontinuitäten, über die wir schon gesprochen haben, dass das nicht angekommen ist, das ist sehr bitter. Und ich würde sagen, solange wir da nicht sind, gibt es keinen Endpunkt.
Das knüpft direkt an das an, was zuletzt mitgesagt worden ist. Die Opferperspektive, jetzt wird sozusagen, werden Artikel über den Opferbeauftragten der Bundesregierung geschrieben, die im Übrigen auch regelmäßig wechseln und die keine Kontinuitäten bieten, die aber quasi wie eine Annonce mit einem Artikel erscheinen, nach dem Motto, wenden Sie sich an ihn und alle Ihre Probleme sind gelöst. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich zynisch. Auf der anderen Seite allein eine Überforderung. Und deshalb hat mich das immer wieder unangenehm berührt, wenngleich ich durchaus auch engagierte Opferbeauftragte, aber mithin überforderte Opferbeauftragte erlebt habe. Und es gibt keine adäquaten Strukturen, die das Problem tatsächlich angehen aus der Perspektive der Betroffenen. In Magdeburg, das war für mich in der Nacht auch nochmal so furchtbar. Ich meine, man kommt ja immer so aus privaten Kontext. Ich war bei meiner Mutter, die ist 86, haben wir so ein bisschen Vorweihnachten gemacht, ne? Und dann komme ich zurück in meine Wohnung und höre also was oder lese, was da passiert ist. Und nun komme ich ja selber aus der Politik und ich war mit wachsender Zahl der Beileidsbekundungen von Politikerinnen und Politikern, die in der Nacht aufploppten auf Ex, mehr und mehr angewidert oder, also ich habe das einfach als furchtbar empfunden, weil sie so austauschbar waren und weil es eben auch nachgewiesenermaßen eine politische Leerstelle gibt, Bildungsarbeit zu unterstützen, Strukturen zu unterstützen, immer wieder gekämpft werden muss, dass eben gerade die Perspektive der Betroffenen mit aufgenommen wurde. Ich kann mich auch noch erinnern über die Debatten. Das sind keine Opfer, sondern es sind Betroffene, die ihre Perspektive auch mit einbringen können. Und das hat mich richtig wütend gemacht in der Nacht, weil das wirklich... Die gleichen Leute, die sind mir permanent über Jahre begegnet, die das immer wieder verhindert haben, dass es eine Ausstattung, eine angemessene Ausstattung gibt und die Aufklärungsarbeit boykottiert wurde. Also es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass am Ende dieser Nacht jemand sagt, wir bilden wieder Lichterketten. Also dann wäre ich wahrscheinlich explodiert. Aber ich würde gerne mal wissen, wie Sie das aufnehmen, diese ritualhaften Reaktionen aus der Politik.
Ich habe eine ganz, ganz kurze Frage, wie es eigentlich aus medientheoretischer Praxis eigentlich aussieht. Weil ich weiß, also ich kenne das aus den USA nach 9/11, gibt es eigentlich sehr viel Material zu, wie man mit traumatisierten Menschen arbeitet. So, da gibt es sehr viele Leitfäden, Good Practice. Ich habe da sehr viel gefunden in meiner Arbeit. Und ich frage mich so ein bisschen, ich meine, in Deutschland haben wir jetzt schon sehr lange sehr viel Erfahrungen sammeln müssen mit Anschlägen. Genau, was glaubt ihr, also vor allen Dingen auch ihr beide, warum gelingt es, wie auch Christina gesagt hat, den internationalen Medien trotzdem immer noch so viel besser? Woran liegt das, dass diese Good Practice anscheinend nicht, also es nicht so gelingt, das irgendwie ja in die deutsche Medienlandschaft zu transportieren? Vielen Dank.
Ja, ich hätte jetzt auch nochmal so eine Frage Richtung Medien, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Abend und diese MDR-Doku mir angeschaut. Die ist ja auch ein bisschen größer auch gewesen, auch ein bisschen sehr prominent, hatte ich das Gefühl. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt auch sehr diskrepanzlastig war. Also jetzt auch so dieses Ding mit Solidarität, aber das ist ja eigentlich vor Ort anscheinend ein wenig anders ausgesehen hat. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, wie ihr das so wahrnimmt, also von diesem Narrativ, was er ja auch mitgespielt hat und dass es ja auch versucht hat, gleichzeitig Betroffenen, die betroffenen Ebene einfach zu berücksichtigen.
Die erste Frage, genau. Wie nehmt ihr das wahr, das ritualhafte Verhalten oder ritualhafte Äußerungen von PolitikerInnen?
Ja, ist halt zum Kotzen. Also um das kurz zu machen, ist zum Kotzen und auch da muss ich sagen, kann man schon im Voraus schreiben. Also so, das ist halt, ich lache da so ein bisschen, ist überhaupt nicht lustig, aber das ist halt genau das, wo Überlebende, Betroffene, Hinterbliebene seit Jahrzehnten sagen, das sind nur leere Worte. Das ist halt so die Standardreaktion, wie so ein Stehaufmännchen. Da gibt es einen Attentat, Anschlag und dann gibt es so ne, die automatisierte Reaktion, weil ja das alles ganz fürchterlich, Beileidsbekundungen und so weiter und so fort. Und dann endet es auch schon wieder. Das ist rein performativ, da steht überhaupt nichts dahinter und da geht es auch nicht weiter. Was ich dazu auch sagen muss, ist, dass ich das nicht nur zum Kotzen finde und es auch sehr schwierig finde, wie viele Menschen und vor allem gesamtgesellschaftlich gesehen, wie viele Menschen sich davon wirklich blenden lassen und glauben, dass da was dahinter steht. Also gerade im Fall des Attentats von Halle gab es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem, was offizielle Stellen wie zum Beispiel die Stadt Halle an Solidarität nicht nur bekundet haben, sondern auch Versprechungen und Hilfsangebote gemacht haben, wo dann aber nichts dahinter stand. Da gab es kein Follow-up, da ging es nicht weiter, da wurden Betroffene, Überlebende komplett im Stich gelassen. Und gleichzeitig gibt es dafür, ich glaube, das kommt bei den meisten Menschen gesamtgesellschaftlich gar nicht an. Die merken gar nicht, dass das leere Worte und rein performative Rituale sind. Und was ich dazu auch sagen muss, gerade auch wieder im Hinblick auf einfach Medienberichte und wie diese Sachen in den Medien auch aufgegriffen und verarbeitet werden, ich sehe da auch sehr oft einfach einen enormen, naja, wie kann ich das sagen, vielleicht ein schiefes Machtgefälle, wo ich den Eindruck habe, dass sehr oft in diesen Momenten PolitikerInnen und Menschen, die nicht unmittelbar betroffen sind, nach Statements gefragt und interviewt werden und denen wird quasi mehr Raum auch zugestanden. Gleichzeitig sind die nicht nur rein performativ, sondern sprechen vor allem über Betroffene und nicht mit uns. Und denen, die tatsächlich betroffen sind, wird sehr viel weniger Raum zugestanden. Und ich glaube, oft genug, ich versuche das jetzt vorsichtig zu formulieren, dürfen wir uns auch nicht wir dürfen auch nicht über alles sprechen. Nicht im Sinne von, dass uns jemand den Mund aktiv verbietet, sondern im Sinne von, was dann tatsächlich in der Berichterstattung landet. Und ich gebe da vielleicht noch ein Beispiel. Während des Prozesses gegen den Täter von Halle gab es ja dann auch den ersten Jahrestag des Attentats. Ich war damals ja auch in Halle zu Yom Kippur. Mir war das wichtig, quasi im Jahr danach auch zu Yom Kippur wieder hier zu sein. Und es gab dann diese eben rituelle, rein performative, aus meiner Sicht rein performative und sehr medienwirksame Pseudosolidaritätsbekundung von unter anderem Rainer Haseloff, der in den Yom Kippur-Gottesdienst kam. Es war eine fürchterliche Erfahrung. Ich fand es übergriffig und auch völlig absurd und habe dann mir danach auch Zeit genommen, weil mich, also ich habe das in diesem Moment überhaupt nicht ausgehalten. Es hat mich auch sehr wütend gemacht. Da war sehr viel falsch daran. Habe mir danach Zeit genommen, um nochmal zu überlegen, quasi, ob ich da jetzt emotional schon überreagiere sozusagen oder ob das tatsächlich gerechtfertigt so schlimm war. Bin zu dem Schluss gekommen, das war wirklich gerechtfertigt, katastrophal und habe dann einen Tweet dazu geschrieben. Und dazu muss ich auch sagen, ich hatte null Präsenz auf Twitter. Ich bin keine Social Media Influencer oder sonst etwas. Dieser Tweet ist viral gegangen, was gut war, glaube ich. Der wurde viel aufgegriffen. Gleichzeitig, und das ist der springende Punkt, es gab dann Berichterstattung darüber und es wurden dann Rainer Haseloff und wie heißt der, Bischof Kramer, nach Statements zu ihrem Auftritt an Yom Kippur im Gottesdienst gefragt. Ich wurde nicht gefragt. Mich hat keine einzige Medienvertreterin gefragt nach einem Statement und schon gar nicht, und das ist der Punkt, Haseloff unter anderem hat sich dann in den Medien quasi über mich ausgelassen und ich sage das jetzt mal vereinfacht gesagt, naja, die ist halt traumatisiert, die weiß nicht, wovon sie redet. Ich wusste das nicht, erstens. Zweitens hat mich niemand nach einem Statement gefragt. Das heißt, ich hatte auch gar keine Chance, da etwas dazu zu sagen. Und wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, hat zum Beispiel jemand wie Bischof Kramer auch überhaupt nicht, der hat meinen Tweet nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, was da steht. Und auch Haseloff hat es nicht verstanden. Und da geht einfach extrem viel verloren und das ist eine deutlich schiefe Berichterstattung, wo PolitikerInnen und quasi offiziellen Menschen, wenn man so möchte, einfach Raum zugestanden wird und Betroffenen gar nicht.
Ich würde gleich zu der nächsten Frage übergehen. Es ging um medientheoretische Praxis und Unterschied. Ich kenne mich damit nicht aus. Könnt ihr dazu vielleicht noch was sagen?
Ich möchte nicht über Medientheorie sprechen. Ich habe erfolglos studiert.
Aber es war zumindest die Frage von, dass es woanders besser gelingt als hier. Und ich würde nur gerne wissen, was gelingt woanders besser als hier. Das würde reichen.
Ich habe es wieder. Also erstmal würde ich sagen, ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen wie Christina mit dieser falschen Wiedergabe und der SZ habe ich mit der New York Times gemacht, wo ich dann mal eine Korrektur erbitten musste. Ich glaube, wenn wir uns angucken, wie läuft Berichterstattung über Trump gerade und wie läuft rassistische, antisemitische und sonstige Propaganda und auch die Coverage dazu, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es läuft super gut. Ich mache da sehr unterschiedliche Erfahrungen und das ist vor allem auch das, was wir vorhin hatten, was du gesagt hast, Christina, mit so Millennials versus Ältere. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich, und ich arbeite jetzt nicht mehr aktiv als Journalistin, aber den ich sehr oft auch intern gespürt habe, dass man in sehr scharfe Auseinandersetzungen gehen muss in Redaktionen mit genau diesen Bruchlinien und das einfach sehr krass ist. Aber es ist, glaube ich, auch einmal noch so, dass es weniger und weniger FachjournalistInnen gibt. Und das ist ein Riesenproblem, dass Leute, die sich massives Wissen aufbauen, teilweise einfach extrem kämpfen müssen, ihre Arbeit fortzuführen. Und ich halte das für ein Riesenproblem, weil man einfach merkt, wenn ich mit bestimmten Leuten, die seit Jahren diese Themen bearbeiten, spreche ich auf einer ganz anderen Ebene mit diesen Leuten als mit dem, was ich vorhin gesagt habe, jemand, der sich nicht eingelesen hat, der jetzt plötzlich neu an das Thema kommt und der einfach reingeschmissen wurde oder die einfach reingeschmissen wurde. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist dann aber auch wieder eine Medienlogik, mit der wir gerade zu kämpfen haben, aber auch nicht nur in Deutschland. Also so das Thema, wie leistet man sich als Redaktion Expertinnen und Experten, worauf legt man Wert, dieser Druck, schnell zu sein, all diese Punkte, über die wir seit Jahren diskutieren und noch nicht besonders gute Möglichkeiten gefunden haben, ne Finanzierungsmodell zu schaffen. Ich glaube, das spielt sehr stark mit rein.
Ich war als Reporter nach dem Germanwings-Absturz in Südfrankreich. Einige können sich vielleicht erinnern. Auch dort direkt und fand es total erschreckend, wie die Kolleginnen in Frankreich zum Beispiel bei einem sehr depolitisierten Thema, also das ist ja jetzt keine politische Motivation gewesen, kann man schon als Tragödie auch bezeichnen, mit den Betroffenen umgegangen sind. Also mit in die Wohnungen rein filmen und das war ja ein Dorf und Leute waren betroffen. Das hat mich, also so will ich nicht Journalismus machen. Ich erzähle das, weil ich auch daran zweifle, ob es anderswo viel besser ist und überlege auch manchmal, warum, wenn internationale KollegInnen in Deutschland arbeiten, viele mir dann doch auch erzählen, dass das angenehmer zumindest war in der Kommunikation. Das hat, glaube ich, einen kulturellen Aspekt. Wenn man aus dem angelsächsischen Raum kommt, dann fragt man, how are you? So machen viele deutsche KollegInnen halt nicht. Also wenn ich das so überschaue, das ist das eine. Und dann gibt es auch basalere Fragen vielleicht teilweise. Also was ist, wo ist Halle? So in dem Sinne. Das ist jetzt so ein bisschen banal vielleicht, aber das da fängt man wirklich bei den Basics an und dann haben Menschen die Möglichkeit, auch Basics zu erklären. Ich glaube, da geht man als Journalistin dann ein bisschen unvoreingenommener an die Sache, würde ich mir jetzt so ein bisschen erklären. Und deswegen gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob, ob es irgendwo anders jetzt viel besser ist, als was wir jetzt heute Abend diskutiert haben. Dabei sind die Möglichkeiten, es besser zu machen, sehr, sehr simpel. Sehr simpel. Also, da geht es um Transparenz. Wenn ich mit einer betroffenen Person spreche, nicht Sachen versprechen, die ich nicht einhalten kann. Zum Beispiel nicht sagen, ich werde dir den Text geben und dann einfach drucken lassen. Ich darf als Journalist meinen Text nicht einfach so rausgeben. Also die journalistischen Standards auch sehr geduldig erklären. So kleine Sachen, du hast gerade erzählt, Pausen anbieten, nicht mit Zeitdruck arbeiten, zu sagen, dann brauche ich halt noch einen Tag. So, die Leute mitnehmen, sagen, wir können, nachdem das veröffentlicht worden ist, auch nochmal uns treffen und telefonieren. Das ist tatsächlich auch Aufwand, aber es lohnt sich total. Tatsächlich, da nicht einfach quasi sich die Information, die Emotion, das Trauma zu nehmen, dann wieder zu verschwinden. Faktencheck einzubauen, vor allen Dingen, wenn ich höre, bei größeren Redaktionen, die es eigentlich machen müssten, wo dann intern dann geguckt wird, kann das stimmen oder stimmt das und so weiter und so fort, weil das dann im Nachhinein ja auch Betroffene irritiert. Das ist alles nicht, das ist wirklich alles sehr, sehr simpel, aber es würde dafür sorgen, dass das Vertrauen auch von Betroffenen, von auch AktivistInnen, die, wir haben heute überhaupt gar nicht über die Menschen gesprochen, die in diesem Dunstkreis immer unterwegs sind und teilweise auch Burnout haben, weil sie Tag und Nacht daran arbeiten, Leute abzuschirmen oder Traumata aufzufangen, E-Mails zu beantworten, indem ich als Journalist versuche, wirklich mich nur auf professionelle Art und Weise zu verhalten. Ich mache mir das Leben einfacher. Ich halte mir die Möglichkeit offen, in Zukunft diese Leute nochmal anzuschreiben und zu interviewen. Und ich mache es im Kontext der Möglichkeiten, es auch einfacher für die Betroffenen, über ihre Perspektiven, wenn sie wollen, zu reden.
Jetzt gab es in der letzten Frage, ich muss noch mal kurz rückfragen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Die bezog sich schon auf die Doku, die jetzt im Herbst veröffentlicht wurde. Und das hatte ja schon noch mal ein anderes Format, das muss man schon sagen. Es war viel intensiver, die betroffenen Perspektiven und auch und gleichzeitig hat es auch so ein True-Crime-Format. Also also das war nicht, das kann man jetzt finden, wie man will. Aber darauf bezog sich die Frage, ob zumindest der Fokus auf die Betroffenen und dass dort es mehr Raum gab, ob das sozusagen auch positiver wahrgenommen wurde.
So erstmal so generell, wie so diese Doku aufgenommen worden ist. Weil ich fand das irgendwie sehr schön, dass es sehr viel um betroffene Ebene ging, aber teilweise fand ich die Redebeiträge ein bisschen komisch verteilt und auch so manche Erzählungen auch, also halt weil ich jetzt auch gerade gehört habe, dass jetzt anscheinend nicht so viele Blumen niedergelegt worden sind, aber in der Doku wurde es dargestellt, dass ganz Halle getrauert hätte. Und das für mich als Person, die nicht da war und die jetzt auch noch nicht so viel Kontakt mit diesem Thema hatte, ein bisschen verwirrend wäre und ich mich freuen würde, da so ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, wie das jetzt eigentlich wahrgenommen wird aus betroffener Perspektive.
Ich muss dazu gestehen, bei allen Interviews, die ich so gebe, ich gucke mir die Dokus dann nicht an. Also, ich mache das so hin und wieder, in erster Linie, um zu lernen, nicht mehr dauernd M zu sagen. Aber tatsächlich, ich gucke mir die Dokus meistens nicht an und ich habe auch diese Doku nicht gesehen. Das muss ich gestehen. Ich muss dazu aber auch sagen, und da knüpfe ich an das an, was du gerade gesagt hast, der Grund, aus dem ich bei dieser Doku mitgemacht habe und mich bereit erklärt habe, da auch quasi als Protagonistin mitzuwirken, ist, dass ich die Redakteurin, die daran beteiligt war, kannte. Ich kannte sie von der Berichterstattung über das Attentat, direkt vom Tag nach dem Attentat. Ich kannte sie von der Berichterstattung über den Prozess gegen den Täter. Und abgesehen davon, dass sie mir sympathisch war, habe ich ihr und ihrer Arbeit als Journalistin vertraut. Und als ich dann angeschrieben wurde und gelesen habe, sie ist an dieser Produktion beteiligt, ist das für mich, also ich bin sofort bereit, einen Vertrauensvorschuss zu geben, weil ich wusste, da bin ich quasi in sicheren, guten Händen. So. Und das schließt genau an das an. Man hält sich Beziehungen aufrecht, wenn man so möchte. Ich muss dazu auch sagen, wie gesagt, ich habe die Doku nicht gesehen. Es wurde dann durchaus kommuniziert, dass es ein True-Crime-Format auch wird. Ich habe das dann zur Kenntnis genommen. Ich bin dann ehrlich gestanden auch nicht jemand, die dann sich quasi zurückzieht und mir von so etwas, was ja dann oft auch einfach redaktionell quasi auferlegt wird, quasi die Stimme nehmen lässt. Also mir ist es dann eigentlich fast wichtiger, dass ich trotzdem meine Stimme habe und trotzdem etwas sagen kann, auch wenn das Endprodukt, das Format vielleicht nicht ganz mit dem übereinstimmt, was ich mir gewünscht hätte oder ja, vielleicht nicht ganz sauber, nicht ganz rein ist, wenn man so möchte.
Genau, die Frage war ja sozusagen auch nicht, wie wir die Dokumentation quasi bewerten, sondern aus der betroffenen Perspektive, wie viel Raum dort auch gegeben wurde.
Vielleicht, um das auch transparent zu machen, die Doku ist schon anders entstanden als andere Dokumentationen. Ich glaube, dieser True-Crime-Aspekt kam vor allen Dingen, das war der Stempel vom MDR, den die Doku dann bekommen hat. Aber wir haben natürlich auch ein Filmteam, also 42 Filme, die an der Produktion ja beteiligt waren, die auf uns zugekommen sind und in den Austausch gegangen sind, schon relativ zu Beginn oder von Beginn an. Und wenn ich jetzt wir sage, meine ich zum Beispiel die Soli-Gruppe 9. Oktober, die mobile Opferberatung, andere Überlebende, die eben schon in Kontakt waren. Und da haben wir für uns erarbeitet, gewisse Punkte, die gesetzt sein müssen, damit wir zum Beispiel Kontakte an Überlebende oder Angehörige vermitteln. Das ging da ganz konkret, haben wir zur Bedingung gemacht, dass der Name des Attentäters nicht genannt wird, seine Bilder nicht gezeigt werden, es keine Verwendung seines Videomaterials gibt, was die Tat zeigt, dass es auch keine reißerische Nachinszenierung der Tat gibt, dass alle Menschen, die interviewt werden, ihre Zitate vorgelegt bekommen und damit autorisieren können. Also jetzt nicht das gesamte Drehbuch, das war nicht sozusagen die Prämisse, sondern eben die Zitate, die eben Eingang finden sollten. Und dass es zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gibt, von den Interviews zurückzutreten. Und das sind die Bedingungen, die quasi die Produktionsfirma mit dem MDR ausgehandelt hat. Also in Zusammenarbeit mit uns sozusagen. Und das hat gut funktioniert. Das hat im Endeffekt geklappt, dass es doch vielleicht diesen True-Crime-Aspekt bekommen hat und dass es dann doch auch viel um eine Nacherzählung ging. Das war am Anfang anders geplant und ich glaube, das hat auch bei einigen teilweise auch zu einer Enttäuschung geführt, weil das eben auch schon Dinge sind, die erzählt wurden, wie du auch schon richtig gesagt hast. Ich glaube, es war aber trotzdem ein Projekt, was so in der Form zu Halle und Widersdorf noch nicht stattgefunden hat. Also auch Widersdorf kommt ja zum Beispiel in der Doku vor mit sehr viel Vertrauensarbeit und Beziehungsarbeit, die die Produktionsfirma, die Beraterin von der mobilen Opferberatung, wir als Gruppe, die Überlebenden, da reingesteckt haben. Es war sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit, die da reingegangen ist. Aber genau das ist eben der Punkt, es ist Beziehungsarbeit. Und ich glaube, dass es ein Lernprozess war für viele unterschiedliche Beteiligten, die da mitgemacht haben. Und ich hoffe auch wir haben viel Feedback bekommen für die Doku. Ich hoffe auch, dass von diesen Rahmenbedingungen was angekommen ist.
Nur als Ergänzung, ich habe vor kurzem mit einem Produzenten gesprochen, der hat die Doku zum Mord an Uri Jalloh produziert, die in auch derselben, glaube ich, Reihe lief. Crime Time heißt die in der ARD. Der war selbst nicht so zufrieden damit, dass der Produzent, also die Produktionsfirma, hat aber erzählt, dass die ARD drauf besteht, dass das quasi der Rahmen ist mit dem Argument, dass einfach mehr Menschen das dann gucken, weil True Crime sells. In dem Fall bei Uri Jalloh wäre es ja Blue Crime. Aber ich finde es auch ganz interessant, tatsächlich, dass es so geframed wird und dadurch angeblich mehr Menschen erreicht. Ich finde es unerträglich journalistisch und auch journalistisch falsch. Aber ein anderer Teil in mir sagt, wenn in Dessau dann jemand sitzt und das dann sieht, dann ist es auf der Habenseite. Und deswegen habe ich für mich auch selbst noch gar keine abschließende Antwort darauf bekommen, aber es sagt was über unsere medialisierte Gesellschaft aus, dass es gemacht werden muss, anscheinend.
Wir haben ja glücklicherweise so eine Uhr stehen und ich weiß nicht, ob Sie auch alle so ein Zeitgefühl jetzt haben. Es gibt auf jeden Fall unglaublich viel noch Redebedarf und ich habe auch viel mehr Fragen hier stehen, als wir heute schaffen zu besprechen. Deswegen gibt es jetzt noch eine Frage und mein Zeitmanagement ist nicht aufgegangen, aber das bin ich gewöhnt. Und die Frage richtet sich aber an euch alle. Das heißt, genau, vielleicht zu schauen, wie pointiert ihr darauf antwortet. Wie sollte Medienberichterstattung aussehen, die nicht nur über rechte Gewalt informiert, sondern auch präventiv wirkt und die Gesellschaft sensibilisiert?
Ich glaube, es ist nicht primär die Aufgabe von Journalismus, präventiv zu arbeiten. Das halte ich für einen falschen Ansatz, aber man kann natürlich entsprechende Einordnungen vornehmen. Und das ist immer so das, was wir, glaube ich, heute vielfach gehört haben, was viele von uns gesagt haben, so diesen Kontext, die Kontinuitäten, diese Dinge aufzuzeigen und einfach auch die Verantwortlichen zu konfrontieren. Und ich glaube, eine Konfrontation und auch eine Darstellung von, wo sind die Leerstellen, wo werden Menschen alleingelassen, kann natürlich auch diesen Hebel umlegen oder ein Stück weit ziehen, aber das ist nicht die primäre Aufgabe von Journalismus, präventiv irgendwas zu verhindern.
Sich an journalistischen Standards quasi zu orientieren, Empathie an den Tag zu legen, professionell aufzutreten, distanziert, sich selbst nicht zu zentrieren und dann aber auch unbedingt machtkritisch zu denken. Also nicht nur auf das Ereignis und quasi werfen und sagen, ah, geil, da ist ein Livestream und den werde ich jetzt einfach nicht beschreiben, sondern was steckt dahinter, warum konnte diese Person diese Tat begehen, was macht das auch mit einer Stadtgesellschaft, mit den Betroffenen und mit den Medien? Und so könnte man vielleicht nicht präventiv arbeiten, ich sehe das auch so wie du, sondern eher dann auch so arbeiten, dass wir als JournalistInnen, als Medien über Dinge berichten können, über Menschen berichten können, die schlimme Dinge erfahren haben und danach mit denen auch weiter im Gespräch bleiben können.
Ja, ich schließe mich dem an. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe von Journalismus ist, wirklich Prävention zu betreiben. Ich glaube aber, dass es ein ganz großes und grobes Umdenken braucht in der deutschen Medienlandschaft. Und damit meine ich nicht nur einzelne JournalistInnen, sondern ganze Redaktionen und vielleicht auch einfach Medienkultur, wenn man so möchte. Ich glaube, eine der ersten Fragen, die sich alle MedienvertreterInnen stellen müssen, ist, was habe ich für ein Verständnis von meinem Beruf? Wie verstehe ich Journalismus? Und ich glaube, dass es da ein sehr viel verantwortungsbewussteres und verantwortungsvolleres Verständnis von Journalismus als Beruf geben muss, aber auch von Berichterstattung. Ich glaube, das sind Reflexionsprozesse, die oft einfach gar nicht stattfinden. Was ich mir dringlichst wünschen würde, ist, dass wir uns wegbewegen von diesem Trauma-Voyeurismus, den ich schon angesprochen hatte, wo ja nicht nur Betroffene, sondern auch Taten selbst quasi auf diese Schaulustigkeit und auf diesen dramatischen Effekt quasi reduziert werden. Und ich glaube, wir können uns wegbewegen von einem Trauma-Voyeurismus und hinbewegen zu einer verantwortungsbewussten und vor allem sinnvollen und sensiblen Berichterstattung über Trauma generell, weil ich glaube, das ist ein Thema, das gesamtgesellschaftlich nicht nur zu kurz kommt, sondern es gibt einfach kaum Awareness dafür, was das heißt, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben, was es heißt, ein Attentat überlebt zu haben, was es heißt, mit einem Trauma zu leben und das Leben umgestalten zu müssen, überhaupt erst wieder in ein Leben zurückfinden zu müssen. Und ich glaube, dass da gerade im Journalismus und in der Medienlandschaft ein enorm großes Potenzial steckt, um wirklich die Gesellschaft aufzuklären, einfach die Gesellschaft aufzuklären und dann auch zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist ein langfristiges Projekt, aber ich fände es schön, wenn wir das heute starten.
Mit dem Satz schließen wir. Gewesen sind. Danke für Ihr Interesse für das Thema. Offensichtlich ist das auch noch lange nicht, also auch auf der theoretischen Ebene ist noch nicht alles ausdiskutiert. Vielleicht gibt es ja Nachfolgeveranstaltungen beispielsweise an der MLU in den Medien- und Kommunikationswissenschaften, wo man das sehr gut und breit platzieren könnte und diskutieren könnte, auch auf theoretischer als auch praktischer Ebene. Nur mal so als Impuls. Und danke für euer aller Aktivismus. Denn das ist es, was ihr da auch tut.
Mhm. In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Medien zwischen Sensation und Verantwortung. Eine Podiumsdiskussion am Neuen Theater Halle vom Januar 2025. Es diskutierten Christina Feist, Caroline Schwarz, Rachel Spicker und Mohammed Amjahid. Moderiert wurde die Veranstaltung von Lena Lehmann von Miteinander e.V. Dokumentiert wurde sie von Radio Korax Halle. Hier hörtet ihr den zweiten Teil des Mitschnitts. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr alles zusammen nochmals nachhören unter freie-radios.net.